Das ist der Materie-Podcast. Mein Name ist Tina Schmidhofer und ich spreche heute mit Barbara Kudenhof-Kalergi. Sie hat den Preis der Stadt Wien für Publizistik gewonnen, ist Frau des Jahres 1990, hat den Concordia-Preis fürs Lebenswerk, ist Journalistin des Jahres 2013, dafür den Preis für das Lebenswerk, hat die Medienlöwin für das Lebenswerk und 2024 ist sie frische Demokratiepreisträgerin der Margareta-Lupack-Stiftung für Parlamentarismus und Demokratie und noch einige mehr geworden. Sie ist Zeitzeugin, Demokratieexpertin, eine wichtige Stimme im Journalismus und vor allem genaue Beobachterin unserer Zeit. Herzlich willkommen, Frau Kudenhof-Kalergi. Ihre Anwesenheit ist für mich auf jeden Fall nicht selbstverständlich. Sie werden morgen 93 Jahre alt, wenn ich richtig gegoogelt habe.
Ja.
Und nehmen sich dennoch die Zeit für ein Gespräch mit mir. Vielen Dank.
Danke, freut mich.
Wir sprechen heute viel über Ihre Vergangenheit und vor allem die, die Sie mitbekommen haben und zum Teil auch dokumentiert haben. Aber wir werfen auch einen Blick in die Zukunft. Das ist wichtig, damit wir sehen, was war, aber was auch sein könnte. Und wir sprechen jetzt aber mal kurz über morgen. Sie werden 93 Jahre alt. Wie werden Sie denn diesen Tag feiern?
Ich bin von allen möglichen Leuten eingeladen und morgen vor allem mit meiner Familie. Und ich habe Nichten und Neffen und da freue ich mich schon drauf.
Herrlich. Also Sie werden einen sehr aktiven Tag haben morgen.
Ja, ich hoffe.
An Ihre ersten Geburtstage werden Sie sich wahrscheinlich wie die meisten von uns nicht erinnern, aber um alle ins Boot zu holen und die Zeit und den Ort eingrenzen zu können, an welchen Geburtstag können Sie sich denn als erstes erinnern und wo waren Sie da?
Als Kinder gab es natürlich immer Geburtstagspartys. Ich bin keine große Partyfreundin und war das eigentlich auch als Kleine nicht. Aber ich bin in Prag geboren. Also da gab es schon, wenn wir Geburtstag gehabt haben oder auch wenn die anderen Kinder Geburtstag hatten, gab es da Geburtstagsfeiern und das gehört halt irgendwie dazu. Aber ich kann ehrlich gesagt leben ohne Geburtstagsfeiern.
Okay, aber dennoch feiern Sie ja morgen, Gott sei Dank. Wie stelle ich mir das vor oder wie dürfen sich denn das alle vorstellen, die hier zuhören? Geburtstage vor 90, vor 85 Jahren, wie wurde da gefeiert?
Ja, wie gesagt, das ist kein großes Thema für mich, aber bei vielen anderen Kindern gab es dann, ich weiß nicht, ein Kasperltheater und Zauberer und Spiele. Das gehörte dazu. Mir hat es eigentlich genügt, was ich so zu Hause abgespielt gehabt hat. Und ich kann mich erinnern, dass ich eigentlich, also auch von Kindergeburtstagspartys eigentlich auch ganz gern wieder weggegangen bin, wenn es mir einfach zu viel Wirbel war. So geht es mir heute noch. Also daher sind Geburtstage für mich gar keine großen Ereignisse, aber das Älterwerden gehört halt auch zum Leben dazu.
Mhm. Ich habe mich ein bisschen mit Ihrer Geschichte auseinandergesetzt. Sie haben zwar adlige Vorfahren, auch sehr interessant, eine japanische Oma, das ist nicht sehr typisch für diese Zeit gewesen. Sie sind aber selbst nicht adelig aufgewachsen. Was hat das mit Ihnen gemacht? Haben Sie davon nie profitiert, irgendwie von Ihrem familiären Umfeld? Und wie war Ihr Verhältnis zu Ihren Großeltern?
Mein Vater war einer von 7 Kindern, also bei den Großeltern war vormoderner, aristokratischer Schlossbetrieb. Aha. Und bei uns zu Hause, wir hatten ein kleines Haus und mein Vater war eigentlich mehr Gelehrter als sonst was. Das war wieder ein bisschen anders. Und also diese doppelte Identität war etwas, was mir eigentlich geblieben ist. Und also ich sehe das jetzt bei Jungen, bei Neffen und Nichten. Also ein Großneffe von mir, den ich erst vor kurzem getroffen habe und wir haben darüber gesprochen. Und er hat gesagt, also der ist Schauspieler in einem ultramodernen Theater. Mhm. Also bei den Eltern, die haben ein Schloss in Mähren zurückbekommen. Da geht es also sehr, sehr traditionell zu. Mhm. Und er hat gesagt, ich bin nicht Fisch und nicht Fleisch. Und ich habe gesagt, du bist Fisch und Fleisch. Und du musst dir jetzt was ausdenken, was zu dir passt. Und ich glaube, das ist auch ganz gut so. Und ich glaube, sehr, sehr viele Leute heutzutage haben nicht mehr eine sichere Identität. Also so wie der Jungbauer übernimmt den Hof vom Altbauer. Ja. Und macht, modernisiert ein bisschen, aber macht im Prinzip das weiter, was sein Vater gemacht hat. Heute besonders gilt das natürlich für Migranten. Die haben verschiedene Identitäten und müssen damit zurechtkommen. Ich finde das aber eigentlich nicht schlecht, sondern für mich ist das sogar etwas typisch Österreichisches.
Und eher ein sowohl als auch statt ein...
Ja, natürlich, ja.
Also ein Gewinn.
Ich finde durchaus, dass es ein Gewinn ist, wenn man die Welt nicht nur von einem Standpunkt sehen kann, sondern auch von mehreren Standpunkten. Mhm.
Ihr Vater hat über Sie als Familie mal gesagt, Sie sind adelige Böhme mit deutscher Zunge. Haben Sie das auch so gesehen oder haben Sie Ihrem Vater da widersprochen, weil Sie... ja, vom Adel eigentlich im Alltag wenig hatten.
Ja, da ging es eigentlich weniger um Adel und Bürgertum, sondern um Leute, die also noch aus Monarchiezeiten gestammt haben. War Böhmen ein Kronland der Monarchie, in dem Deutsche und Tschechen leben? Mhm. Es war Böhmen. Ich war ja dann später Korrespondent in Prag, hatte viele tschechische Freunde. Die hatten das Wort Böhmen gar nicht gern. Das gibt's auch gar nicht. Das Wort Böhmisch gibt's auch
oder
in der tschechischen Sprache.
Oder Böhmisch hat man
Sprache.
Gesagt, ne?
Na, hier hat man gesagt Böhmakeln und Böhmisch. Aber zum Beispiel der Jiří Gruša, der ehemalige Botschafter hier, auch ein bekannter Schriftsteller, der hat nicht gesagt Böhmakeln, sondern Tschechakeln.
Ja.
Also es gab Deutsche und Tschechen und Böhmen und Böhmisch war etwas, was die Tschechen gar nicht so gern gehört haben. Und wenn ich zu meinen tschechischen Freunden gesagt habe, ich bin von hier, ich bin hier geboren, haben sie das gar nicht so gern gehört. Man war eben entweder Deutsche oder Tschechen.
Und für die waren sie Deutsch oder österreichisch? Oder?
Na, österreichisch gab es schon wieder überhaupt nicht. Also das da... Für also Altösterreicher war das eigentlich eher ein trauriger Anlass, also der Zerfall eines Vielvölkerstaates. Also das ist auch so eine Ambivalenz, die auch also zu meinem Leben dazugehört.
Ich möchte noch ein bisschen in Tschechien bleiben. Oder wie es damals eben noch geheißen hat, Tschechoslowakei, sagen ja immer noch ziemlich viele. Was ich
ja, Faszinovum
finde.
Tschechien und die Slowakei.
Ja, ja, aber Tschechoslowakei sagen tatsächlich noch viele, also Generation 60 plus, würde ich sagen, denen kommt das auch noch über die Lippen. Von meinem Papa hätte ich das auf jeden Fall schon mal gehört. Aha. Möchten Sie vielleicht kurz erklären, warum das die Tschechoslowakei war und warum sie dann auf einmal nicht mehr die Tschechoslowakei war und warum das zwei Länder wurden?
Also ich habe das sehr nah miterlebt in Prag. Und es war ja so, dass die, also auch Václav Havel und also die Dissidenten darüber alle eigentlich unglücklich waren. Slowaken war es aber natürlich auch ein Befreiungsakt. Und es gab so eine Art Proporz. Also der Chef war immer ein Tscheche und der Vizechef war ein Slowake. Das hatten sie irgendwann einmal satt. Und also die Unabhängigkeit der Slowakei war für die Slowaken ein Befreiungsschlag und für viele Tschechen eigentlich ein trauriger Anlass. Ich kann mich an eine Karikatur erinnern in der Zeitung Lidové Noviny. Da hat man gesehen den späteren slowakischen Ministerpräsidenten Czarnogórski mit einem Plakat. Drauf ist gestanden, jedes Volk braucht sein 19. Jahrhundert. Also das 19. Jahrhundert war für die Tschechen die Wiedergeburt, die nationale Wiedergeburt vom eine Art, also die eigentliche Unabhängigkeit kam später, aber die Unabhängigkeitsbewegung von Österreich. Dasselbe haben die Slowaken später gehabt. Also sozusagen, das war ihr Freiheitsmoment, ihr 19. Jahrhundert.
Ja, War das friedlich oder war diese Trennung nicht friedlich?
Nein, sie war friedlich. Also das war ja eigentlich ein großes Plus, dass diese Teilung friedlich vor sich gegangen ist und dass man sich sogar vielleicht nachher besser verstanden hat als vorher. Mhm.
Als Zeitzeugin sind Sie für uns alle von unsagbarem Wert. Sie haben wirklich düstere Stunden europäischer Geschichte miterlebt. Seit 1918 hat es Demokratie in Österreich gegeben. Wir wissen, von 4. März 1933 bis 29. April 1945 hat es die nicht gegeben. Auch wenn Sie vielleicht zu dieser Zeit noch nicht in Österreich waren, aber Sie haben es ja doch auch irgendwo mitbekommen. Wie war diese Zeit ohne Demokratie?
Ich glaube, die hat noch sehr viel länger weitergewirkt. Mhm. Also ich war in den Jahren nach 1945 in der Schule in Österreich. Und da war also von der Nazizeit null die Rede. Und also Heil Hitler und Deutschland über alles.
Haben Sie sagen müssen? Haben Sie gesagt, einfach so?
Natürlich, das war selbstverständlich, nicht? Also,
haben Sie es hinterfragt?
Nein, ich als Kind überhaupt nicht. Also meine Eltern waren keine Nazis, aber sie waren auch keine Widerstandskämpfer. Also wenn wir das im Nachhinein, hat man so ein bisschen das Gefühl, du warst entweder Kriegsverbrecher oder KZler. Mhm. Die meisten Leute waren natürlich weder noch.
Ja.
Also nach 45 war ich dann zunächst einmal in Salzburg in der Schule. Mhm. Und da ging nahtlos das eine ins andere über. Also statt Heil Hitler war Grüß Gott. Mhm. Und statt Deutschland über alles war Land der Berge, Land am Strome. Mhm. Also von der Nazizeit war, wie gesagt, null die Rede. Also der Krieg war furchtbar. Aber also Judenverfolgung oder sowas kam nicht vor. Und ich kann mich erinnern, in Salzburg haben wir, also die österreichische Bundeshymne gab es noch nicht, haben wir den Salzburger Landeshymne gesungen. Und die geht so: Land unserer Väter, lass jubelnd dich grüßen, Garten behütet vom sonnigen See, dunkle Wälder träumen zu Füßen, liebliche Dörfer am sonnigen See. Gut, also das hat gepasst, sowohl für
sitzt,
das eine
bis heute.
Wie für das andere. Das war die Nachkriegszeit, wo... Ja, also die Demokratie auch auf schwachen Füßen gestanden ist, aber es ging das eine in das andere mehr oder weniger nahtlos über.
Irre.
Und wir waren also das Opfer und so war es halt.
Also als Täter hat man sich einmal gar nicht verstanden zu der Zeit?
Ja, nicht nur das, es war irgendwie also ausgelöscht und... Also es war natürlich die Besatzungszeit, also die man auch vielleicht im Nachhinein so als irgendwie furchtbar empfindet. Also 1955, Österreich ist frei, die große Befreiung. Also ich habe sie eigentlich als Teenager eher als positiv empfunden, weil die Amerikaner haben wirklich den Österreichern und den Deutschen Demokratie beigebracht. Mhm. Also erinnere mich an das sogenannte Information Center. Das gab es dort, wo heute das Hotel Sacher ist, also an der Ecke Kärntnerstraße. Und da gab es amerikanische Zeitungen und also ich habe vis-à-vis gewohnt und bin da jeden Tag hingegangen und habe den New York Times gelesen. Das war für mich eigentlich die Schule der Demokratie und des Journalismus. Also was Journalismus ist, habe ich eigentlich dort gelernt, weil also ich habe dann später bei österreichischen Zeitungen gearbeitet. Also das Zeitungswesen damals war so, dass wenn, also ich habe nicht Innenpolitik gemacht, aber wenn die Kollegen aus der Innenpolitik einen Politiker interviewt haben, dann hatten sie einen Zettel mit Fragen, den haben sie denen vorgelegt. Der Pressechef hat sich das angeschaut und dann hat der Politiker das gesagt, was er eben sagen wollte.
Ja.
Und das war das Interview. Also kritische Fragen sozusagen unvorbereitet. Das hat Erster Kreisgär eingeführt mit dem berühmten Ministerratsfoyer. Vorher gab es das nicht. Also für eine ganze Generation war das natürlich auch eine prägende Erfahrung. Und also viele haben also natürlich bei den Amerikanern gearbeitet. Das waren sehr begehrte Arbeitsplätze, weil man konnte dann natürlich auch im amerikanischen Shop einkaufen, Sachen, die man bei uns nicht bekommen hat.
Zum Beispiel?
Naja, also ich kann mich erinnern an so Konserven mit Corned Beef und Ham and Eggs.
Und das hat also geschmeckt?
In kleinen Dosen. Also das war natürlich herrlich.
Das hat Ihnen geschmeckt, ja?
Ja, na, sicher, nicht? Und wir sind dann aus der Tschechoslowakei vertrieben worden und sind in einem amerikanischen Flüchtlingslager gelandet. Und was mir eigentlich als erstes aufgefallen war, dass sich die Amerikaner benommen haben wie normale Menschen. Also man war gewöhnt, dass jeder, der eine Uniform hat, also ständig Jawohl schreit. Und dass jemand in einer Uniform redet wie ein normaler Mensch, ist mir aufgefallen als ungewöhnlich. Und als die Befreiung kam, war ich mein Gefühl eigentlich weniger ein Gefühl der Befreiung als, aha, jetzt sind wir allein zu Hause.
Also Sie haben Sie es vermisst?
Naja, auch nicht so politisch war ich wieder auch nicht, aber also ich glaube, dass man sozusagen im Nachhinein die Sache ein bisschen anders sieht, als wenn man es erlebt, auch wenn man es also als Jugendlicher erlebt hat.
Das ist klar, ja. Ich möchte mit Ihnen gerne über Ihr Buch sprechen, Zuhause ist überall. Da erzählen Sie, wie Sie Ihre Kindheit erlebt haben und wie es für Sie war, wieder an diesen Ort Ihrer Kindheit zurückzukehren. Oder eben nicht. Ich habe dazu zwei Fragen. Die erste, und das ist vielleicht ein Phänomen, das nur mich betrifft, aber wie gut können Sie sich denn wirklich an Ihre Kindheit erinnern? Oder haben Sie Tagebuch geschrieben? Haben Sie das irgendwie dokumentiert? Wo haben Sie diese Erinnerungen her, diese sehr genauen Erinnerungen?
Ja, Tagebuch habe ich leider nicht geschrieben. Ich habe eigentlich erst seit dem Tod meines Mannes 1979 angefangen, Tagebuch zu schreiben und finde es total interessant. Also eine Kindheit ist, glaube ich, also für jeden Menschen, und man sieht das ja auch bei Autobiografien berühmter Leute, ist die Kindheit immer etwas sehr, sehr Prägendes und sehr, sehr Präsentes ist. Also man hat da Bilder vor sich und oft also Erinnerungen an Kleinigkeiten, die ganz plastisch da sind, und viele wahrscheinlich wichtige Sachen hat man vergessen. Also ich glaube, die Erinnerung ist auch so etwas Selektives. Natürlich. Aber wahrscheinlich merkt man sich schon die Sachen, die für einen wichtig sind.
Natürlich. Aber wenn ich mir das so von Ihnen durchgelesen habe, ich fand, das war sehr detail. Ich meine, wahrscheinlich Ihre Art zu schreiben und Ihre Art zu denken. Oder vielleicht war das immer schon so, dass Sie solche Sachen so feingeistig aufgenommen haben. Aber ich muss sagen, ich war drinnen. Also ich habe gefühlt... habe ich gesehen, was sie erlebt haben. Also das ist eine große Kunst, ein Kompliment natürlich, dass Sie als Schriftstellerin oder als Autorin jedenfalls, dass Sie das sehr genau machen können. Aber meine zweite Frage, vielleicht schließen wir da gleich an. Diese Plätze Ihrer Vergangenheit, hat das irgendwie was mit Ihnen gemacht? Sie haben es ja deutlich später erst gemacht. Ich glaube, es war in den 60er Jahren, wenn ich das richtig im Kopf habe, dass Sie wieder in Prag waren.
Ja, also ich bin also eigentlich schon auf Besuch früher gefahren und bin dann, das war aber erst nach 89, haben wir dann ein Büro in Prag eröffnet, vom ORF aus.
Ja.
Also da habe ich dann permanent dort gewohnt, aber ich bin also eigentlich, sobald es möglich war, schon einmal hingefahren. Mhm.
Hat sich das verändert? Also ich meine, Sie waren ja als Teenager, sind Sie gegangen. Waren Sie dann erst wieder als Erwachsene dort oder waren Sie noch in Ihrer Pubertät auch dort und haben diese Orte wieder gesehen?
Nein, also ich war dann schon erwachsen. Einmal habe ich eine Dokumentation gemacht, also nach der Normalisierung. Da habe ich dann ein paar Jahre nicht einreisen dürfen und dann erst wieder 89. Also, aber es war für mich immer ein natürlich klarerweise ein wichtiger Ort. Mhm. Und also es war vielleicht überraschend, also ich habe das damals relativ naiv, selbstverständlich genommen, aber als ich also mit meinem jüngsten Bruder zum ersten Mal dort war, das muss in den 60er, frühen 60er Jahren gewesen sein, und da sind wir also nach Südböhmen gefahren, also wo meine Großeltern gelebt haben und wo wir also immer in den Ferien waren. Also eigentlich hätten die uns da auch also rausschmeißen können. Mhm. Also sozusagen, jetzt kommen die Herrschaftskinder wieder, und sie haben uns aber wahnsinnig lieb aufgenommen und verwöhnt. Das war eigentlich sehr, sehr, sehr fast selbstverständlich. Also wir hatten eine Köchin in Prag, die kam also aus dem Dorf, wo ja. meine Großeltern gelebt haben, und die wollten wir besuchen. Und die alte Mutter von unserer Emilka hat also darauf bestanden, dass wir bei ihnen wohnen, und sie haben uns also aufgefüttert und verwöhnt, und wie wir nach Hause gefahren sind, haben wir so lauter gute Sachen zum Essen mitbekommen. Also eigentlich, mir kam das damals gar nicht so besonders vor, aber eigentlich, also für Leute, die in ein Land zurückkommen, wo sie zuerst vertrieben worden sind, war das eigentlich eine sehr nette Erfahrung.
Auf jeden Fall. Sie schreiben auch bemerkenswert über Ihre Kindsfrau. Heute würde man vielleicht Nanny oder Kindermädchen oder etwas in die Richtung sagen.
Also ich habe meine Mutter sehr geliebt, aber die Ria war eine ganz wichtige, klarerweise wichtige Person für uns und für mich. Und wie die dann weggegangen ist, war das sehr traurig. Aber das wurde eigentlich als ganz normal empfunden. Aber ich glaube, gibt es auch Großmütter, die für manche Kinder wichtig sind, oder Tanten oder irgendwas. Also man hat einfach mehrere Bezugspersonen, und also da spielen die Eltern natürlich die größte Rolle, aber also ich finde das keine Tragödie, wenn andere Leute auch wichtig sind. Eigentlich im Gegenteil.
Aus heutiger Sicht ist das so nicht mehr ganz so üblich, würde ich, glaube ich, mal behaupten.
Vielleicht, ja. Aber ich meine, es war natürlich auch so, dass der Alltag eben also stark vom Kindermädchen, von der Kindsfrau, von unserer Ria bestimmt war. Mhm. Also das Verhältnis zu den Eltern, also bei uns weniger, aber bei vielen war das mehr sozusagen das Sonntagsverhältnis. Mhm. Und das Alltagsverhältnis, also das tägliche,
das war mit der Ria.
Ja, nicht? Waren die Angestellten. Mhm.
Sie haben in einer Zeit großen Verzichts gelebt. Was würden Sie retrospektiv sagen, worin hat es Ihnen denn am meisten gemangelt? In der Kriegszeit?
Das Verzicht, ja, also ich meine, wir haben nicht gehungert. Wir haben auch nicht also das erlebt, die Berliner oder die Warschauer erlebt haben, also die schrecklichen Luftangriffe, es gab sie schon, aber also wir
sie hatten immer Zugang zu allem,
nicht zu allem, aber ich meine, Kinder wundern sich ja eigentlich auch über nichts, also nicht, wenn's halt Sachen nicht gibt, gibt's sie nicht. Also ich hab nicht den Eindruck gehabt, dass wir also irgendwie schrecklich gelebt haben. Also wirklich arm waren wir nach der Flucht natürlich. Mhm. Nach 1945 waren alle Leute arm. Aber ich meine, wir hatten ein Dach über dem Kopf und es gab zu wenig zu essen. Aber auch darüber wundert man sich als Kind eigentlich nicht. Und ich meine, auf der Flucht war natürlich schon schlimme Zeiten. Aber ich glaube, dass Kinder im Allgemeinen Sachen nicht als furchtbar empfinden, wenn die Eltern also nicht die Nerven wegschmeißen, auch wenn die Umstände schlecht sind. Also ich habe alle diese Zeiten, muss ich sagen, nicht als fürchterlich in Erinnerung.
Das ist gut. Vielleicht auch ein Schutz. Man weiß es nicht, aber
Kann
aber
schon
jedenfalls,
sein.
Jedenfalls kann haben schon sein. Ihre Eltern ihnen das Gefühl gegeben, es ist alles in Ordnung. Oder eigentlich, so soll es sein.
Ja, nur nein, nicht so soll es sein, aber so ist es halt.
So ist es, ja.
Aber ich habe, also wie gesagt, subjektiv keine traumatische Erinnerung daran.
Heutzutage, wenn man an Flucht denkt, dann denkt man vielleicht auch oftmals an die Mittelmeerroute und Boote und so weiter. Wie war denn das, die Flucht ihrerseits? Wie war diese Reise?
Ja, die war natürlich schon schlimm. Also wir sind wirklich von einem Moment zum anderen von zu Hause, also zunächst in irgendeine Straßenbahnremise verfrachtet worden. Wir haben buchstäblich nichts mitgehabt, also nicht einmal eine Tasche mit einem Zahnbürstel, mit anderen Deutschen aus unserer Gegend, ein paar Tage eingesperrt. Und das war also auch, ist mir eigentlich erst im Nachhinein bewusst worden, wie schlimm das war, weil also da gab es einen wütenden Mob, der also draußen geschrien hat, wir zünden die ganze Bude an und bringen euch alle um. Also das geschah nicht, sondern es hat dann eines Tages geheißen, so, wer will, kann das Land verlassen. Und meine Eltern haben gefragt, also mein Vater war bei der deutschen Wehrmacht, aber nach dem Attentat auf den Hitler im 20. Juli wurden also alle unzuverlässigen Offiziere entlassen. Also mein Vater auch, der war so, Gott sei Dank, damals zu Hause. Also mein zweiter Bruder, also die zwei großen Brüder waren beide im Krieg, der war also gerade auch zu Hause. Damals haben sie ja schon die 16-Jährigen eingezogen.
Ja, furchtbar.
Also wir waren als Familie zusammen für die Leute, die da bleiben wollen. Und da hat es geheißen, ja, die sind, also die unterliegen dem tschechischen Gesetz. Dann haben die Eltern gesagt, na, also gehen wir lieber weg. Und das ist auch so ein plastischer Eindruck. Es war so ein langer Zug von Leuten, die Stadt verlassen haben Richtung Westen. Also das hat mich so an die Völkerwanderung oder sowas erinnert. Also es sind deutsche Soldaten, es waren vor allem SSler, die also auf keinen Fall den Russen in die Hände fallen wollten. Also das war ja so, dass damals sowohl die Amerikaner wie die Russen sich aus verschiedenen Richtungen Prag genähert haben. Und die Amerikaner sind aber in Westböhmen stehen geblieben und haben also die Hauptstadt quasi der Roten Armee überlassen. Und die deutschen Soldaten, also wie gesagt vor allem SSler, wollten also ja nicht den Russen in die Hände fallen, und sind also auch Richtung Westen abgezogen. Und wir sind da so wirklich viele, viele Kilometer da losgewandert. Das war so schon eher abenteuerlich, aber auch das ist mir nicht als irgendwie furchtbar in Erinnerung geblieben. Weil es war Mai, es war schönes Wetter und es war irgendwie, hatte so etwas von Abenteuer, weil also so als behütetes Kind erlebt man ja sowas nicht alle Tage und also es war irgendwie aufregend. Mhm. Wir haben dann an irgendwelchen komischen Lagern übernachtet, aber wir sind also dann eben in Westböhmen eben in einem amerikanischen Flüchtlingslager zunächst einmal gelandet. Und das war also unsere erste Begegnung mit den Amerikanern, also mit den Siegern.
Und wie ist es dann von dort weitergegangen?
Ja, wir waren dann also in diesem Flüchtlingslager und sind dann, also mein Großvater hatte in Österreich, im Lungau, ein Jagdhaus und sind da also auch zu Fuß, also das sind auch mehrere hundert Kilometer, also durch Bayern gewandert. Auch das war 45, war ja wirklich also ein seltsames Jahr, wo also alle möglichen, die Straßen voll waren mit irgendwelchen Vertriebenen oder zurückkommen. Es waren Soldaten, die zurückkamen.
War das Chaos?
Was?
War das nicht enormes Chaos?
Es war bis zu einem gewissen Grad ein Chaos, aber die Leute waren eigentlich auch, also wir haben dann einfach bei irgendwelchen Bauern übernachtet. Die haben eigentlich die Leute ungeheuer freundlich aufgenommen.
Also sie waren willkommen sogar?
Na, willkommen, aber also ich kann mich nicht erinnern, dass wir irgendwie schlecht behandelt worden sind, sondern die Leute haben gesagt, ja, übernachtet jetzt am Heustadel und irgendwas zu essen hat es auch gegeben. Ich habe mir oft dann nachher auch gedacht, also wenn man uns so behandelt hätte, wie wir jetzt die Leute behandeln, wer weiß, was aus uns geworden wäre. Aber eigentlich... gut, die Leute waren eben gewöhnt, dass also ununterbrochen irgendwelche Fremden an die Tür geklopft haben und gesagt haben, habt ihr was zu essen für uns? Damit hat man quasi gelebt. Also wir sind eben dann also durch Bayern eben bis nach Salzburg gewandert und sind dann in diesem entlegenen Tal gelandet und bin dann also im Lungau in die Hauptschule gegangen und dann in Salzburg in ein Internat. Da habe ich einen Freiplatz bekommen, auch nett, weil die Eltern hatten natürlich gar nichts. Also so wie viele andere haben wir uns halt dann so langsam etabliert. Wie gesagt, die Österreicher haben sich damals wunderbar benommen.
Was war denn das Schmerzhafteste, was Sie zurücklassen mussten in Ihrem Haus in Prag? Wenn Sie so drüber nachdenken.
Ja, für mich meinen Teddybär. Aber, also praktisch alles, nicht? Aber das ist ja auch für ein Kind nicht so schmerzlich, wie wahrscheinlich man es heute empfinden worden ist. Also ich glaube wirklich, dass die Kinder... oder sehr junge Jugendliche Sachen als gut oder schlecht empfinden, je nachdem, wie die Familiensituation ist. Also ich kann mir vorstellen, dass man unglücklicher sein kann in einer ganz heilen Welt und nicht unglücklich sein kann mitten im Chaos.
In so einer prägenden Zeit wie der Pubertät in einem komplett anderen Umfeld zu leben, plötzlich stelle ich mir trotzdem schwierig vor. Ist ja nicht so, dass in Österreich kein Krieg gewesen wäre? Ist ja nicht so, dass nicht auch irgendwie Hunger, Leid und Trauma geherrscht hätten da? Wie war das für Sie, in einem doch auch trotzdem sehr zerrütteten Land auf einmal zu leben?
Also wie gesagt, zuerst im Lungau und dann in Salzburg, da war ich in einem Ursulineninternat und in einer Mädchenschule. Also Wien war da sicher also ganz was anderes, wo die Leute also wirklich schlimme Dinge erlebt haben. Salzburg war in der amerikanischen Zone. Ich habe eigentlich also nur empfunden, wir waren so ein paar Flüchtlingskinder und auch Wiener Kinder in dieser Salzburger Umgebung. Da waren also schon die etablierten Salzburger Bürgermädchen ein bisschen was anderes als wir Flüchtlingskinder. Wir haben auch so ein bisschen zusammengehalten. Nachkriegszeit, Besatzungszeit war, also eben wie gesagt, in einer Stadt wie Salzburg, nicht chaotisch oder traumatisch, sondern es ist eigentlich von der Nazi-Zeit in die Nachkriegszeit relativ friedlich und harmlos übergegangen.
Haben Sie jemals mit Ihren Eltern über diese Zeit gesprochen? Hatten Sie die Chance, wie Sie das wahrgenommen haben? All das?
Ja, die hatten natürlich auch zu tun, um sich halbwegs zu etablieren, aber gut, also ich kann das alles nicht als furchtbar empfinden. Mich hat ein bisschen diese Provinzatmosphäre bedrückt und ich wollte also nach der Matura also nichts wie weg und nichts wie in die Großstadt. Ich war dann ein Jahr in England als Au-pair-Mädchen, das war natürlich auch eine interessante Erfahrung und bin dann nach Wien gegangen und das war dann 1950, wo also auch also jetzt gesagt wird, also schrecklich, das Wien, grau und halb kaputt und so. Für mich war das total spannend und ja. interessant. Also ich hatte also Freunde und also wir sind also im Havelka haben wir also gelebt und das, die Kunstwelt war so plötzlich da. Also für mich war das eine durchaus interessante und spannende und eigentlich glückliche Zeit.
Sie haben ja dann Dolmetsch studiert und
ich habe nicht sehr lang und dann habe ich so mir gedacht, also Soziologie muss man studieren, dann wird man wissen, wie die Welt funktioniert. Also das ist dann auch, das hat sich dann auch also aufgelöst, weil ich immer nebenbei gearbeitet habe und dann wurden also die Jobs wichtiger als das Studium. Mhm.
Wie sind Sie in den Journalismus geschlittert? Wie ist das
ja,
passiert?
Ja, ich bin eigentlich, also Fritz Molden, der war damals Herausgeber der Presse. Mhm. Und also da habe ich angefangen als Reporterin, fand das total spannend und interessant. Und war dann beim Kurier und also da hatte ich dann Probleme, weil... Also das ganze Thema Nazizeit ist dann natürlich auf uns zugekommen und das war für mich schon eine wichtige Auseinandersetzung. Kam ich dann manchmal in Schwierigkeiten mit meinen Chefs. Also kurz und gut, ich bin dann zum Neuen Österreich, zur Arbeiterzeitung und schließlich beim ORF gelandet. Mhm.
Sie waren ja ORF-Korrespondentin für den sogenannten Ostblock. Da waren Sie Expertin. Ja.
Das war natürlich spannend und also dann haben wir, also sobald es möglich war, ein Büro in Prag eröffnet.
Genau.
Und das habe ich dann geleitet und bin dann also nachher, wie das aus war, also dann so mehr in das, war ich dann Kolumnistin bei der Presse und beim Standard und habe dann bei der Caritas gearbeitet. Das war auch eine wichtige Erfahrung, also der damalige Caritas-Chef Leopold Ungar war eine wichtige Figur für mich. Also das war mein erster und mein letzter Job. Da habe dann wieder bei der Caritas Migranten unterrichtet, zuerst Erwachsene und dann also am Schluss Kinder. Also das war auch eine wichtige Erfahrung, also diese Leute kennenzulernen. Und also das beschäftigt mich bis heute. Ich habe also über 10 Jahre lang Migranten Deutsch unterrichtet. Und ich habe, muss ich sagen, in allen diesen Jahren keine einzige negative Erfahrung gemacht. Also ich kann mich erinnern, ich hatte einmal einen Kurs, da waren vor allem Tschetschenen, mir gedacht, no bravo, das wird was werden, weil die haben also den Ruf, dass sie furchtbare Machos sind und Gewalttäter. Also wenn in Russland wer umgebracht worden ist, hat es immer sofort geheißen, das waren die Tschetschenen. Waren sie auch. Bin ich gespannt, wie das werden wird. Es hat sich herausgestellt, die waren reizend. Wenn ich was getragen habe, sofort war einer da, hat gesagt, kann ich helfen. Also die waren interessiert und höflich. Und ich habe dann schließlich gefragt, sagt sie mal, was ist in euch gefahren? Ich habe gedacht, ihr lasst euch von einer Frau nicht gern was sagen. Dann haben sie gesagt, bei uns hat man Respekt vor dem Alter. Ich mir gedacht, los, soll mir recht sein.
Einmal war das? In welchen Jahren haben Sie das gemacht?
Ja, das war ja, so in den, also vor 5 Jahren vielleicht. Oder
okay,
so.
Also doch und, noch ja, nicht so
ja,
lange.
Ja. Also es ist auch eine Kultur, nicht? Ja, also die man da kennenlernt.
Klar. Das, was wir in Geschichte gelernt haben, war mal ihr Leben. Zumindest in Anteilen, in Nuancen. Bestimmt war das, also sie haben sehr viel erlebt, auch wenn alles natürlich sehr subjektiv ist. Sie sagen selbst, in Salzburg war es nicht so wie in Wien, in Prag war es nicht so wie in Berlin. Warum haben Sie sich entschieden zu sprechen?
Ja, ich wäre nie auf die Idee gekommen, eine Autobiografie zu schreiben, aber der Herbert Orlinger, der Verleger von Jolnay, hat gesagt, er will das unbedingt haben. Ich dachte, gut, warum nicht? Und es ist ja auch wahr, also ich lese auch gerne Biografien und Autobiografien. Also wenn jemand eine Zeit aus einer persönlichen Perspektive schildert, so ist das einfach eine Quelle, die interessant ist und die also oft über die Zeit fast noch mehr sagt als eine akademische, theoretische Schilderung. Ja. Also ich finde, dass Autobiografien als Quellen auch für Historiker durchaus eine Funktion haben. Also früher haben die Leute ja vor allem Briefe benutzt als Quelle. Briefe gibt es nicht mehr, also persönliche Briefe.
Sie haben ja gesagt, es war zu Beginn Österreich keine Demokratie oder noch nicht demokratisch genug. Ab wann, würden Sie sagen, war Österreich wieder eine Demokratie? Wann haben Sie es gespürt?
Es ist natürlich schleichend gegangen, aber ich glaube schon, dass die Kreisky-Jahre etwas sehr Prägendes war. Also ich bin damals zur Arbeiterzeitung gegangen und also habe mich da beworben und da musste man sich beim Kreisky vorstellen. Und der hat gesagt, ja, sind Sie eigentlich Mitglied bei der SPÖ? Und ich habe gesagt, nein, das will ich auch nicht werden. Ich will gern für Ihre Zeitung schreiben, aber ich mag kein Parteimitglied werden. Und hat er gesagt, okay, gut, dann hat er gesagt, ja, dann müsste das werden wir im Parteivorstand also so beschließen. Ich habe gedacht, Parteivorstand, eine kleine Reporterin. Und dann hat mir der Günther Traxler, der war damals auch gesagt, ne, das war wahrscheinlich ein Schmäh. Aber also die Idee war ja, also Kreisky hat gesagt, Leute, die ein Stück des Weges mit uns gehen wollen, nicht. Also das hat die SP, Sozialdemokratische Partei inzwischen, also schafft das nicht mehr. Aber auch das Rote Wien der Zwischenkriegszeit, ja. Das war ja eine Blütezeit, ja. Also auch in jeder Hinsicht, kulturell und sonst wie in Wien, war das Bündnis von Arbeiterbewegung und Intellektuellen, vor allem jüdischen Intellektuellen. Also die einen gibt's nicht mehr, die anderen gibt's nicht mehr. Aber das war natürlich eine sehr fruchtbare Sache. Und ein bisschen was waren also natürlich auch die 70er Jahre in Österreich. Das war ein auch ganz in ganz Europa ein Aufbruch. Also es gab die Studentenbewegung. Also das war dann die Generation, die sich mit der Nazizeit auseinandergesetzt hat. Das ist ja immer so, dass die also sowohl die Emigranten wie die ehemaligen Nazis haben eigentlich über diese Zeit wenig reden wollen, ja. Aber die nächste Generation wollte dann wissen, also was war jetzt eigentlich wirklich los? Und zwar eine Aufbruchszeit. Vor allem die Generation, die ein bisschen jünger ist als ich, haben ja eigentlich erlebt, dass alles von Jahr zu Jahr besser geworden ist. Also sowohl in kultureller Hinsicht wie auch in materieller. Ja. Nicht? Jetzt also ist es eher sozusagen ein Abschwung. Aber wenn die Leute das Gefühl haben, also morgen ist es besser als heute und heute ist es besser als gestern, ist das natürlich eine gute sehr Sache, positive Stimmung.
Ist das für Sie demokratisch oder ist das für Sie Demokratie, wenn so dieses Gefühl herrscht oder wann ist etwas für Sie demokratisch oder Demokratie?
Naja gut, spürbar. Also mein Wohlstand ist gut für Demokratie, also wenn es den Leuten schlecht geht, klarerweise. Wenn man nicht weiß, wie man die Miete zahlen soll, dann ist einem der Weltfrieden und die Ökologie und die Demokratie relativ wurscht. Dann will man ein Geld jetzt haben. Ja. Und wenn man, ich kann das auch verstehen, wenn die Leute sagen, ihr habt es leicht reden, wenn ihr euch um die Ukraine Sorgen macht, wir machen uns um unsere eigenen Lebensbedingungen Sorgen. Also man soll da, glaube ich, nicht zu herablassend sein, wenn Leuten die Demokratie nicht mehr so wichtig ist wie ihr eigenes Fortkommen.
Mhm. Worauf freuen Sie sich denn noch?
Gute Frage. Nein, ich kann eigentlich nur froh sein, dass es mir also in meinem Alter relativ gut geht. Also ich habe neulich einmal zu jemandem gesagt, alt sein ist ein Beruf, weil man einfach alle Dinge, die früher einfach gegangen sind, jetzt mühsam sind. Und er hat gesagt, was heißt ein Beruf? Ein Hochleistungssport. Also insofern ist man beschäftigt, wenn man alt ist.
Das ist doch schön. Sie haben in Ihren eigenen Augen gesehen, wozu Menschen fähig sind und sind damit auch nicht alleine. Warum werden Ihrer Meinung nach immer noch Kriege geführt? Also für all jene, die da einmal durch mussten.
Das ist eine gute Frage. Aber ich meine, man kann eigentlich daraus nur schließen, dass Frieden, Wohlstand, Demokratie nicht die Norm ist, sondern die Ausnahme. Mhm. Also der Kardinal Schönborn hat neulich gesagt, wir müssen erst lernen zu erkennen, dass die Europäer ein winziger Teil der Weltbevölkerung sind. Mhm. Und also die Vorstellung, dass wir das Sagen haben und dass so, wie es bei uns ist, soll es auf der ganzen Welt sein. Das ist nicht mehr so. Wir leben in einer globalisierten Welt und auch für Leute wie mich, für meine Generation, ist es fremd und schwierig zu verstehen, dass also plötzlich alles das, was im sogenannten globalen Süden ist, wichtig ist. Und also für die Jungen ist es auch selbstverständlich, dass viele Filme und auch die interessantesten Bücher von Nicht-Europäern und auch Nicht-Amerikanern geschrieben werden. Das ist die Welt von heute, die für meine Generation schwierig zu verstehen ist. Also da gibt es wirklich einen Generation Gap. Und darum finde ich auch, dass alte Leute über die Vergangenheit reden sollen und nicht über die Zukunft. Das sollen wirklich die Jungen machen. Und das machen sie auch.
Wir kommen in Richtung Gegenwart. Wenn wir jetzt Russland und die Ukraine, Sie haben es schon angesprochen, beobachten, was empfinden Sie da und was glauben Sie, wäre dann da der beste Ausgang für alle? Für Ukraine und Russland. Was sollte da passieren? Sie haben ja doch auch
ja, aus Kriegsgebieten ich war ein paar Mal in der Ukraine und also ich kann mich erinnern, dass ich damals das Gefühl hatte, das ist keine Nation, nicht? Also das Tschernowitz ist österreichisch, Kharkov ist russisch. Jetzt ist es eine Nation. Also wie man ja sieht, also ein Außenfeind, eine Aggression macht eine Nation. Es haben sich die Bedingungen geändert und ich bin die Letzte, die einen Ausweg weiß. Gescheitere Leute als ich wissen keinen. Also natürlich wünscht man sich, dass der Krieg aufhört. Und natürlich ist es klar, wer schuld ist. Also ich meine, ich kann also eigentlich nur mit Bewunderung zuschauen, wie sich die Leute wehren und wie sie zusammenhalten und wie sie diese schrecklichen Leiden ertragen. Ja, also man wünscht sich einen Frieden, der nicht in Kapitulation endet.
Dann schauen wir doch nach Österreich. Jetzt haben wir den 14. Jänner, immer noch keine Regierung. Die zweiten Versuche, eine Koalition zu bilden, wobei es nach einer Schwarz-Blau- bzw. eigentlich einer Blau-Schwarz-Wiederholung aussieht. Was empfinden Sie denn, wenn Sie das jetzt so erleben?
Also ich habe, wie viele mir das nicht vorstellen können, also für mich sind die FPÖler die Nazis des 21. Jahrhunderts und es drängt sich natürlich der Vergleich mit der Machtergreifung der Nazis im Jahr 1933 auf, wo ja auch also Hitler nicht durch einen Putsch an die Macht gekommen ist, sondern durch demokratische Wahlen und durch einen korrekten Regierungsauftrag durch den Reichspräsidenten. Also sowas Ähnliches erleben wir heute. Und etliche meiner Verwandten und Freunde waren neulich bei der Anti-Kickl-Demonstration am Ballhausplatz. Ich habe gehört, dass da viele Junge dabei waren. Und also manche nennen das, was sich jetzt abspielt, das Ende der Zweiten Republik. Bin darüber nicht froh, aber nicht überrascht. Also man hat irgendwie das Gefühl gehabt, es geht in diese Richtung, es geht ja auch in ganz Europa in diese Richtung. Also wir erleben in ganz Europa und Amerika einen Rechtsruck und sicher eine neue Ära. Und also damals hat vor Jahren Francis Fukuyama gesagt, jetzt ist das Ende der Geschichte und die liberale Demokratie hat gesiegt. Das ist das Modell der Zukunft. Nein, so ist es nicht. Es zeigt sich, dass die liberale Demokratie eben nicht die Norm ist, auch wenn man also auf die ganze Welt schaut, sondern eher die Ausnahme. Und also was wir jetzt erleben, ist sicher eine Zeitenwende.
Und was glauben Sie, was steht uns bevor? Würden Sie sagen?
Nein, ich meine, ich glaube nicht, dass sich die Geschichte wiederholt. Es gibt Parallelen und es gibt Verschiedenheiten. Aber ich meine, es ist eindeutig, dass eine Mehrheit der Wähler, also nicht nur bei uns, sondern auch anderswo, die liberale Demokratie nicht mehr hoch schätzen, sondern...
Ist sie zu selbstverständlich geworden, glauben Sie?
Nein, sondern also autoritäre Lösungen, also wie man sieht, bevorzugt. Also das, was es anderswo gibt, das waren ja auch keine gewaltsamen Revolutionen, sondern also demokratische Entwicklungen, die in diese Richtung gegangen sind.
Da möchte ich gerne fragen, abschließend, wenn Sie nachfolgenden Generationen eine Sache oder gerne mehrere Sachen mitgeben möchten, etwas, was wir alle wissen sollten.
Also ich kann mich erinnern, dass ich es als Junge nicht leiden konnte, wenn die alten Leute alles besser gewusst haben und gesagt haben, ja, zu meiner Zeit hätte es das nicht gegeben und früher war alles besser. Also darum glaube ich nicht, dass alte Leute Ratschläge geben sollten. Ja, ich hoffe, dass die nächste Generation Wege finden wird, die aus dieser Situation wieder herausführt.
Dann möchte ich mich auf jeden Fall sehr herzlich bei Ihnen bedanken für Ihre Zeit, für Ihre geteilten Erinnerungen. Dass Sie heute da waren, bedeutet mir vor allem sehr viel. Aber alle, die das hören können, haben für mich und meiner Meinung nach auch schon gewonnen, weil dieses Wissen geteilt werden muss und dieses Wissen auch in die Welt verbreitet werden muss. Und für Ihren morgigen 93. Geburtstag alle Ihre Wünsche und vor allem nur Gesundheit.
Vielen Dank.